Amen. Herr, segne dein Wort, segne unsere Gemeinschaft heute Abend.
Amen.
Wir brauchen dich, wir brauchen dein Sprechen zu uns allen.
Amen.
Rede auch zu uns persönlich, Herr, dass wir deine Stimme hören.
Amen.
Ja, du hast gesagt, wir wollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ja, salbe unsere Lippen mit deinem heiligen Öl. Amen. Geist des Herrn. Amen. Lob den Herrn. Ist gut, eine Zeit der Zurüstung für die Priesterschaft zu haben. Das hier ist nicht einfach nur eine Konferenz, das ist ein Priestertraining. Wir sind alle zu einer Zurüstung gekommen, um zu lernen, wie wir Gott wohlgefällig dienen. Amen. Und das ist wirklich entscheidend, denn der Titel der Konferenz ist die Vollendung von Zion durch den Priesterdienst. Ja, und das ist auch die Vollendung von Gottes Plan. Dieser Vers vom Psalm 102, den hatten wir in der Gebetsversammlung vor der Konferenz, Vers 17. Und er bringt es wunderbar zusammen. Der Aufbau von Zion und die Wiederkunft des Herrn. Da heißt es im Psalm 102, Vers 17, wenn der Herr Zion aufgebaut hat, dann erscheint er in seiner Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Wenn der Herr Zion aufgebaut hat, dann erscheint er in seiner Herrlichkeit. Amen. Baue Zion mit uns auf. Amen. Halleluja. Das ist, worum es hier geht. Wir wollen, dass der Herr zurückkommt. Wir wollen, dass dieses ganze Zeitalter beendet wird. Aber der Herr kann nicht einfach so kommen. Ja, der Herr kann nicht einfach kommen, irgendwann, zu irgendeiner Zeit, und dann ist er da. Weil die Wiederkunft des Herrn braucht eine Vorbereitung. Der Herr kommt, um sein Reich in Empfang zu nehmen. Aber wenn der Herr keinen Ort hat, an dem er regiert auf dieser Erde, wie soll er kommen? Es geht nicht. Ja. Man denkt, der Herr wird einfach so kommen mit seinen Heiligen, aber der Herr wird nicht alleine zurückkommen. Wir lesen Offenbarung 19, der Herr kommt mit einer ganzen Armee hinter ihm her. Ja, wer sind diese Armee? Wer ist das? Manche denken, das sind Engel. Das sind keine Engel. In Offenbarung 19 geht es nicht um die Engel. Es geht um das Volk des Herrn, das zum Ziel gekommen ist. Und der Herr möchte mit ihnen zusammen diesen Kampf kämpfen. So wie wir gerade gesungen haben. An dem Tag den Großen, den Feind in die Tiefe stoßen. Amen. Aber das will er nicht alleine machen. Er will es gerne mit den jungen Leuten hier machen. Halleluja. Habt ihr daran gedacht? Haben wir daran gedacht, dass der Herr mit uns den Teufel vernichten möchte? Das ist, wofür wir da sind. Und deshalb wird der Herr nicht irgendwann kommen, sondern er wird erst dann kommen, wenn es solch eine vorbereitete Gruppe von Menschen gibt. Die will er haben, sonst kann er nicht kommen. So, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, auf wen wartet der Herr? Wer wartet auf wen? Wir warten alle auf die Wiederkunft des Herrn und gucken den Zeitstrahl an und denken, ja, wir sind schon nahe dran. Der Zeitstrahl sollte zu uns sprechen und sagen, wenn ihr vorangeht, dann kann ich kommen. Der Herr braucht etwas. Er braucht dieses Volk, damit er kommen kann. Amen. Und dieses Volk, das wird nicht einfach so geschaffen. Es hängt davon ab, wie wir Menschen mitarbeiten. Wir haben es gestern gehört, oder was, am ersten Abend. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Wir sind alle aus freiem Willen hier, oder? Wurde jemand gezwungen? Aus freiem Willen hier. Das ist schon mal sehr gut. Lob den Herrn. Auch aus freiem Willen hier, ja? Gut. Lob den Herrn. Als ich so jung war, war ich manchmal so halb aus freiem Willen da. Aber mit der Zeit immer mehr. Aus freiem Willen. Und davon hängt es ab, wie schnell der Herr Zion aufbauen kann. Deshalb steht er, wenn der Herr Zion aufgebaut hat. Aber der Herr macht es nicht alleine. Er macht es nur mit uns zusammen. Das ist sein Plan. Diesen Plan wird Gott nicht ändern. Ja, so oft hört man Menschen sagen, Gott ist doch allmächtig. Warum macht er nicht einfach Schluss mit all dieser Bosheit und bringt sein Reich? Warum macht er es nicht? Weil sein Plan ist mit uns Menschen. Es geht nicht ohne uns. Sind wir uns dessen bewusst, ja? Es geht nicht ohne Menschen, die freiwillig mitarbeiten. Das ist erstaunlich. Gott ist so mächtig, so groß. Er hat hunderttausende Millionen von Engeln, aber die sind nicht diejenigen, mit denen er seinen Plan alleine ausführt. Er will den Menschen haben. Er will uns Menschen haben und dass wir freiwillig doch mit ihm zusammenarbeiten. Ist es nicht wunderbar? Wir sind hier, mit dem lebendigen Gott zusammenzuarbeiten. Auf was bist du stolz? Auf deine Firma? Dass du da arbeiten darfst, irgendeine Firma mit irgendeinem Namen oder irgendeinen Beruf hast? Oder ist es nicht viel größer, dass du sagen kannst, ich arbeite mit dem lebendigen Gott zusammen? Halleluja. Habt ihr das mal jemandem gesagt? Was ist dein Beruf? Oh, ich arbeite mit Gott zusammen. Was, bist du sicher? Das ist ja wunderbar. 1. Korinther 3, ja? Paulus hat das gesagt, Vers 9. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Mit wem arbeitet ihr zusammen? Wer, Amen. Wer ist euer Arbeitgeber? Wer ist euer Chef? Gott selbst ist unser Chef. Wir arbeiten mit dem lebendigen Gott zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, wie abhängig sozusagen Gott von uns ist? Schade, wir machen zu viel Urlaub. Eine Arbeitsstelle in Deutschland hast du ziemlich viel Urlaub, 30 Tage im Jahr. Gell? In den USA hast du nur 10. Und selbst die solltest du nicht unbedingt immer nehmen. Aber wie viel Urlaub machen wir beim Herrn? Ja? Kann er jeden Tag mit uns zusammenarbeiten? Wie sieht es aus in unserem täglichen Leben? Wenn Montag ist, kann er auf uns zählen? Kann sagen, ah, hier ist mein Mitarbeiter. Heute kann ich wieder mit Rainer zusammenarbeiten. Amen. Ist nicht eine wunderbare Berufung, mit dem lebendigen Gott täglich zusammenzuarbeiten? Das ist das Größte, was es gibt. Du kannst keinen größeren Chef haben. Wirklich nicht. Niemals. Amen. Und doch haben wir gesehen, mit was für Menschen arbeitet Gott zusammen. Einfach so, wie sie kommen. So, ich melde mich bei Gott und sage, jetzt möchte ich mit dir zusammenarbeiten. Und dann sagt er, Dankeschön, ich habe schon lange auf dich gewartet. Ist es so? Jeder, der in der Bibel mit Gott dienen wollte, war hoch willkommen. War es so? Es gibt ein paar Voraussetzungen. Gott arbeitet nicht mit jedem zusammen. Ja, auch in der Firma ist es so. Ich kann nicht die Arbeitsstelle von Simon gehen und sagen, könnt ihr mich bitte einstellen für das, was Simon macht? Dann sagen, was ist deine Qualifikation? Und dann werde ich sagen, ja, von all dem, was er tut, habe ich zwar keine Ahnung, aber ich würde gerne hier arbeiten. Zeig mir deinen Abschluss. Aber der Abschluss ist ein ganz anderer, wie den, den man braucht. Werden Sie mich einstellen? Niemals. Nicht mal einladen zum Gespräch. Ja? So, Gott will mit uns zusammenarbeiten, aber es ist nicht so, dass er einfach so mit jedem, der da kommt, irgendwie sagt, lass uns zusammenarbeiten. Ganz so einfach kann es nicht sein, weil es geht um den lebendigen Gott. Gott ist heilig. Wenn wir die Bibel lesen, alle Menschen, die mit Gott zusammengearbeitet haben, waren heilige Menschen. Ohne Ausnahme. Es gibt keinen unreinen Menschen, mit dem Gott zusammengearbeitet hat. Alle 12 Apostel waren heilig. die Propheten, Petrus' Brief sagt, heilige Menschen vom Heiligen Geist getrieben. Das heißt also, so wie wir sind, geht es nicht direkt. Und darum haben wir in diesen Tagen über die Priesterschaft Gemeinschaft gehabt. Und das, was hier jetzt gezeichnet ist, ist eine Skizze von dem Haus Gottes, von der Stiftshütte. Und es zeigt den Weg, wie Gott mit uns zusammenarbeitet. Ja, und zwar ist der Eingang hier, ist im Osten. Es gibt hier einen Eingang, du kannst nicht überall reinlaufen. Es gibt nur eine Tür. Und was sagt das Wort? Jesus Christus sagt, ich bin die Tür. Also die Grundvoraussetzung ist, dass der Herr Jesus deine Tür ist. Dass du ihn in deinem Leben angenommen hast und durch ihn zu Gott, dem Vater, gekommen bist. Das ist der erste Schritt mal. Ja. So, wir brauchen alle erstmal die Tür. Lob den Herrn. Ich hoffe, alle hier sind durch die Tür gegangen. Und wenn auch nicht, dann bitte geh jetzt durch die Tür. Amen. Jesus Christus ist eine wunderbare Tür. Eine Tür hinein in die Gegenwart Gottes. In das Reich Gottes hinein. Ja, es geht hier um das Reich. Das ist auch nicht nur die Wohnung, das ist das Reich Gottes, Zion. Wir sind hier, damit Gottes Reich kommen kann. Und dann das Erste, was wir gesehen haben, ist hier der Brandopferaltar. Der Tod des Herrn. Wo alles beendet wird, was nicht zu Gott gehört. Wir haben wirklich alle viele Sachen in unseren Herzen, die Gott hindern. Habt ihr nicht viele Sachen in euren Herzen, die mit Gott gar nichts zu tun haben? Meine Frage, woran denken wir alle den ganzen Tag? Nur an den Herrn? Nur an seinen Plan und Vorsatz? Oder woran denken wir, wenn wir durch die Stadt fahren? Oh, dieses Auto, das hätte ich vielleicht auch gerne. Oder, das würde ich auch mal gerne tun. Unsere Gedanken sind an so vielen Orten manchmal. Und all das, das muss verbrannt werden. Ne? Das kann Gott nicht gebrauchen. Wir brauchen wirklich so eine Behandlung, damit Gott mit uns zusammenarbeiten kann. Ja? Amen. Darüber haben wir schon geredet. Ja? Und dann das Waschbecken, das war auch eine wunderbare Versammlung, ja? Waschbecken hier. Das Erste, was du machen musst, das ist der Brandopferaltar, und dann das Waschbecken. Deine Hände, deine Füße, alles, was mit der Welt zu tun hatte, muss abgewaschen werden. Herr Jesus Christus, diese Welt ist eine größere Gefahr, als wir meinen, glaube ich. Ja. Es ist wirklich eine Gefahr. Wie gesagt wurde, die Welt ist wie der Köder des Teufels, uns alle zu angeln, damit wir an Gottes Plan vorbeigehen. Es ist sein Köder. Und er hat sich viele Köder überlegt. Ja. Und ich habe nur an diesen einen Vers gedacht von 1. Johannes 5. Dort heißt es, Johannes hat es kurz gesagt, 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die ganze Welt. Das heißt, es spielt keine Rolle, was uns vom Herrn ablenkt. Ob es gut ist oder schlecht ist, solange es nicht zu Gott gehört, es wird uns hindern, mit Gott zusammenzuarbeiten. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Oh Herr, deshalb ist hier ein großes Waschbecken. Amen. Wie oft gehen wir alle zum Waschbecken? Ich meine nicht zu Hause. Zu Hause wie oft? Mehrmals täglich, ja? Wäschst du deine Hände, dein Gesicht und so weiter, ja? Wie oft gehen wir zum geistlichen Waschbecken, um wirklich unser Herz zu reinigen von diesem ganzen Zeitalter, von dieser Welt, von der ganzen Nichtigkeit, die an unseren Herzen klebt, ja? Das ist sehr, sehr gut. Amen. Das habe ich vor der Konferenz wirklich täglich getan. Mein Herz zu reinigen von diesem Zeitalter. Amen. Niemand weiß, was in unseren Herzen ist, aber der Herr weiß es. Und wir haben hier dieses Waschbecken und es ist notwendig, dass wir rein werden von diesen ganzen Dingen dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr in die Arbeit gehen, ja? aber dass wir nicht an der Arbeit hängen. Das heißt nicht, dass wir kein Auto mehr haben und ab jetzt müssen wir alle laufen oder mit der Kutsche fahren. Ja? Es wird dir auch nicht helfen. Aber in unseren Herzen möchte und ist es notwendig, dass der Herr uns rettet. Und doch erstaunlich, wie rettet dich der Herr? Du musst dich selber waschen. Ja? Das Waschbecken steht zwar da, aber der Priester muss sich selber waschen. Gott wäscht uns sozusagen nicht die Hände. Ja? Gott hat ein Waschbecken vorbereitet. Wir haben sein Wort, wir haben sein Kreuz, wir haben seinen Geist. Aber wir selbst ist wichtig, dass wir unsere Hände waschen, dass wir es anwenden. Immer wieder neu. Denn sonst, wie wir gelesen haben, sonst werden wir sterben. Und das haben wir leider viel erfahren in den letzten Jahren. Ja? Von vielen, die ich dachte, oh, sie werden mit uns gehen, bis der Herr kommt. Sie sind irgendwie immer wieder am Waschbecken wohl vorbeigegangen. Ja? Und am Ende waren sie tot. Und sind nicht mehr da. So, das ist ein wichtiger Teil vom Priesterdienst, dass wir alle zum Waschbecken gehen. Amen. Damit wir nicht sterben. Amen. Herr Jesus. Amen. Und wenn wir so gewaschen sind, ja, und auch vom Tod gereinigt, ja, wir müssen uns auch vom Tod reinigen. Diesen letzten Tagen habe ich oft dem Herrn gesagt, Herr, verschlinge allen Tod. Amen. Verschlinge allen Tod in der Gemeinde. Wie oft merken wir eine Schwachheit, wenn es um Gottes Willen geht. Ja? Ich habe noch nie Schwachheit gesehen, wenn es da um den Spott geht. Ja? Oder um irgendeine Unterhaltung geht. Ja? Du hast nicht den Eindruck, dass alle Leute da einschlafen, oder? Das passiert gar nicht. Aber wenn es dann um Gott geht, auf einmal ist dieser Tod in unserem Leib. Ja? Und von diesem Tod muss der Herr uns wirklich reinigen. Amen. Und ein wunderbarer Ort, vom Tod befreit zu werden, ist natürlich auch hier das Waschbecken. Und hier drin, haben wir gestern gesehen, ist ein goldener Leuchter. Ja? Und hier ist ein Schaubrottisch. Und hier ist noch ein Räucheraltar. Hier ist der Leuchter. Schaubrottisch und der Räucheraltar. Und dieser Leuchter, das war gestern kurz erwähnt worden, ist ein Mandelbaum. Er sieht aus wie ein Mandelbaum. Und die Mandel in der Bibel ist ein Bild für die Auferstehung. Das ist die erste Frucht im Jahr. Und wir brauchen wirklich jeden Tag und immer wieder neu Auferstehung im Haus des Herrn. Amen. Wir sind alle oft so bewusst und sagen, Herr, reinige mich von meiner Sünde, oder? Wenn du eine Sünde getan hast, dann fühlst du dich so schlecht, oder? Und dann sagst du, Herr, bitte reinige mich von meiner Sünde. Und wenn das Gewissen wieder rein ist, dann bist du froh. Oh, ich bin rein von meiner Sünde. Ach, was habe ich da getan? Aber das größere Problem ist noch nicht erledigt. Das größere Problem ist nicht die Sünde, sondern ist der Tod. Wir reagieren schnell, wenn wir Reinigung von der Sünde brauchen. Aber reagieren wir auch, wenn wir Reinigung vom Tod brauchen? Wenn wir jemanden angelogen haben oder hast du Geld genommen? Ja? Mark hat die Erfahrung gemacht, ja, mit dem Geld. Ja? Ist erstaunlich. Ja? Ein bisschen Geld und schon auf einmal kommen die Gedanken, wie wär's? Vielleicht kann ich es doch gut gebrauchen. Ne? Und dann schlägt dein Herz und du sagst, Herr, reinige mich. Aber das ist nur die Sünde. Aber wisst ihr, was schlimmer ist? Ist der Tod. Das will ich euch beweisen. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Vers 23 redet der Herr von seinem Kommen. Er kommt mit denen, die ihm angehören. Und Vers 24 heißt, danach kommt das Ende. 1. Korinther 15, 24. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er vernichtet haben wird, jede Regierung und alle Gewalt und Kraft. Dann heißt, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße legt. Und dann sagt er, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ist der Tod. Sind wir rein von Sünde? Hoffentlich. Amen, oder? Bist du rein von Sünde? Hast dich reingewaschen? Amen. Sind wir alle rein vom Tod? Dann sagen wir nicht mehr so schnell Amen. Ja? Das ist eine stärkere Reinigung, die wir unbedingt brauchen. Wir sollen dem Herrn sagen, ab jetzt, als ein Priester des Herrn, täglich ihm sagen, Herr, reinige mich von Sünde und reinige mich vom Tod. Amen. Halleluja. Von was wollt ihr noch mehr rein sein? Nur rein von Sünde? Bist du ganz zufrieden, Sophia? Nur rein von Sünde? Oh, mein Gewissen, geht's wieder gut. Oder sind wir wie Paulus? Ich lese mal vor, wie Paulus war. Römer 7, 24. Er sagte, ich elender Mensch, wer wird mir meine Sünde vergeben? Hat er das gesagt? Wir schreien, oh Herr, vergib mir. Aber was hat Paulus geschrieben? Ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? Amen. Wie sehr schreien wir danach, dass wir vom Tod gerettet werden. Oh Herr, woher kommt es, dass wenn wir Gebetsversammlungen haben, wir auf einmal so müde sind oder gar nicht mehr kommen wollen? Oder wir sitzen wie gelähmt auf unserem Stuhl und können nicht beten. War es die Sünde? Okay, vielleicht war die Sünde am Anfang und du hast gesagt, Herr, reinige mich durch dein Blut und du bist gewaschen. Aber wo ist das größere Problem? Es ist der Tod. Herr Jesus, die Priester brauchen ein ganz starkes Bewusstsein von geistlichem Tod. Wir müssen den Tod hassen. Wie Paulus, ich elender Mensch, wenn du merkst, dass du schwach wirst, das Evangelium zu predigen. Schon mal erlebt, Darius, bist du schon mal zu schwach gewesen, um das Evangelium zu predigen? Ja? Weißt du, was dich aufgehalten hat? Der Tod, der geistliche Tod. Das ist der Grund. Oder wenn wir zu schwach sind, zum Herrn zu kommen, jemanden zu weiden, Gemeinschaft zu haben, das ist der geistliche Tod. Und was machen wir dann? Dann gehen wir davon und sagen, okay, heute kein Priesterdienst. Heute ist Urlaub im Tod. Ich sage euch, wir machen sehr oft Urlaub vom Priesterdienst im Tod. Das ist eigentlich der Grund, warum wir Urlaub vom Priesterdienst machen. Aber Herr Jesus Christus, ab jetzt können wir alle schreien wie Paulus. Ich elender Mensch, ich elender Priester. Ganz zum Herrn schreien. Wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? Herr, rette mich von allem geistlichen Tod. Amen. Und es ist auch gut, wenn wir so füreinander beten. Ich glaube sogar, die größte und wirksame Waffe des Feindes gegen das Vorangehen der Gemeinde ist der geistliche Tod. Es ist nicht so sehr die Sünde, aber sind wir beschäftigt mit der Welt, dann haben wir noch gesündigt, dann sind wir irdisch gesinnt und dann klebt dieser Tod an uns allen. Und der Priesterdienst ist dahin. Und darum, Herr Jesus, lass uns wirklich beten füreinander und sagen, Herr, befreie uns alle von dem Leib dieses Todes. Verschlinge den Tod in deiner Gemeinde. Mach uns alle lebendig, wie ein Mandelbaum, voller Auferstehung. Amen. Könnt mal die Aufgabe mit nach Hause nehmen und zählen, wie viele Mandelblüten an diesem Leuchter sind. Ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine Multiplikation. Und sie ist immer mit 3. Das ist einfaches. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Das ist ganz einfach. Warum 3? Voller Auferstehung. Amen. Und wie viele Arme auf jeder Seite? 3. So, 3 mal 3. Plus 3 mal 3. Und in der Mitte hast du noch 4. Okay. Ist es nicht wunderbar? Die Gemeinde ist einfach eine 3 mal 3. Und dann noch einmal 3 mal 3. Voller Auferstehung. Herr Jesus Christus. Das ist wirklich, wie wir den Herrn so sehr brauchen. Amen. Wir brauchen alle Auferstehung. Und in diesen Schaubroten, es ist auch sehr wunderbar. Es gibt ja hier 6 Schaubrote und hier nochmal 6. Und zwischen jedem Schaubrot liegt Weihrauch. Weihrauch ist auch ein Zeichen für die Auferstehung. Also Gott will sicher sein, dass an diesem heiligen Ort aller Tod verschlungen ist. Gott will ganz sicher sein. Jeder, der ihm dient, muss der Tod in uns verschlungen sein. Jede Schwachheit, jedes Hingezogensein zu dieser Welt, jede Unfähigkeit, ja, wo wir merken, wir sind gelähmt, das Evangelium zu predigen, Gemeinschaft zu haben, zu beten für Gottes Reich, das ist dann der Räucheraltar. Dann sollen wir hier vorwärts gehen und dem Herrn sagen, Herr, verschlinge allen Tod. Amen. Lobe den Herrn. Amen. Und wenn das geschieht, Hesekiel 37, ein wunderbares Kapitel, eines, ich glaube, unserer Lieblingskapitel. Ja? Da war das ganze Volk Israel wie ein Tal voller trockener Knochen. Lagen sie da, trockene Knochen, nicht nur Knochen, nicht nur erschlagene, sondern schon Knochen und dann noch vertrocknete Knochen. Also dreifach tot, ja. Nicht dreifach leben, sondern dreifach tot. Und heute, wenn du schaust unter uns Gläubigen, es gibt so viel geistlichen Tod und so wenig Unterscheidungsvermögen von Vermögen von Leben und Tod. Man hat ein Unterscheidungsvermögen manchmal von Sünde und rein, rein und unrein, manchmal, auch in vielen Orten nicht. Manchen Orten leben die Gläubigen in Unzucht und niemand wagt, was zu sagen. Wenn man Angst hat, sie gehen aus der Gemeinde, dann ist wirklich alles vorbei. Das ist Babylon. Ja. Das ist Babylon. Aber es reicht ja nicht nur, manche sind sehr stark. Ja. Ich kenne eine Gruppe, die sind, wenn da nur der Geruch von irgendetwas ist, dann kriegst du gleich dein persönliches Gespräch mit drei Ältesten. Und wenn du da nicht garantiert sicherstellen kannst, dann bist du raus. Ja? Ist das der Weg, wie der Herr mit sowas umgeht? Ich glaube nicht. Ja. Der Herr möchte auch den Sündern Leben geben, damit sie überwinden. Aber es ist auch dort, es ist oft kein Gefühl dafür, Leben und Tod. Das heißt, wir sind nicht oft an diesem Ort. Ja. Wer an diesem Ort, und das ist, wenn wir im Heiligen Geist Gott dienen, wer da lebt, ich sage euch, der kennt den Unterschied von Leben und Tod. Es kann gar nicht anders sein. Wie kannst du solche Schaubrote essen, vor so einem Leuchter dienen und kein Gespür für Leben haben? Das geht gar nicht. Und so, Gottes Volk in Hesekiel 37 liegt völlig da nieder im Tod. Aber dann kommt der Odem des Lebens. Amen. Und der Prophet muss zum Odem reden. Er muss weissagen zum Odem. Und er sagt in Vers 4, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Amen. Seid ihr nicht alle lebendig geworden in diesen Tagen? Amen. Habt ihr nicht mehr Lust zu beten, zur Gemeinschaft zusammenkommen? Freude am Herrn. Weißt du, wenn du keine Freude am Herrn hast, das ist der Tod. Das ist nicht normal. Du, am Tisch des Herrn zu sitzen, keine Freude und kein Lob zu haben, dann bist du im Grab. Das ist nicht normal. Dann musst du sagen, Odem, komm herzu. Ja, hier in Vers 5 steht, so spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Amen. Dann sagt er, ich will euch Sehnen geben. Du brauchst, dass Bewegung wieder hineinkommt. Und vorangehen. Wenn wir nicht täglich vorangehen, was ist der Grund? Es ist der Tod. Alle Sehnen durch. Wenn die Sehnen durch sind, kannst du noch laufen? Kannst du nicht mehr laufen. Ja? Ich will euch mit Fleisch über euch wachsen lassen. Ja? Geistliche Muskeln brauchen wir auch. Ja? Haut überziehen, Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Amen. Und dann heißt es, als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Amen. Und die Gebeine rückten zusammen. Amen. Sind wir nicht alle ein bisschen zusammengerückt? Hä? Das ist das Leben. Das Leben bringt die Einheit. Wenn der Tod kommt, fällt es immer auseinander. Warum gibt es tausende von Gruppen? Weil wenn du stirbst, was passiert? Deine Knochen fallen auseinander. Aber ich habe keine Angst, dass mein Arm abfällt. Ja? Solange ich lebendig bin, bleibt er da. Ja? Es sei denn, es gibt einen Unfall. So, Das ist der Weg, die Einheit zu haben. Es ist durch das Leben des Herrn. Es ist nicht die Lehre, es ist nicht der Ortsgrund oder was, das kann ich nicht zusammenhalten. Dann hast du lauter Knochen an einem Ort. Ja? Ist das Einheit? Das ist nicht der Weg des Herrn. Und dann hat der Herr gewirkt und dann heißt es, da war noch kein Odem in ihnen. Wisst ihr, manchmal, je nachdem wie tief der Tod ist, brauchen wir etwas mehr Auferstehung. Und wir sollen nicht zufrieden sein mit dem Maß an Auferstehung, was wir hier in der Konferenz bekommen haben. Wir sollen so ein Maß an Auferstehung erfahren wie hier im Heiligtum. Alles voller Auferstehung. 12 ist auch 3 mal 4, gell? Das ist auch die 3. Voller Auferstehung. Und woran erkennst du das? Dass du jeden Tag im Geist dem Herrn dienst. Das ist Auferstehung. Wenn immer man dich trifft, merkt man, oh, der ist im Gebet. Und dann redet man miteinander, man trifft sich nur so irgendwie auf der Straße, im Einkaufszentrum und dann redet man nicht über die letzten Sportergebnisse, sondern sagt, wow, der Herr muss vorangehen in Zion. Da weißt du, oh, der Bruder ist nicht beim Einkaufen, der ist im Heiligtum. Wisst ihr, in diesem heiligen Ort kannst du immer sein. Nicht nur, wenn du hier bist, am Dienstagabend oder am Sonntagmorgen, sondern das hier ist ein Bild, ich nehme mal die 2 zusammen, ja, für einen Wandel und einen Dienst im Geist. Und natürlich braucht es unsere Seele da dazu, deshalb sind die beiden mit dabei. Aber das ist alle Zeit. Meint ihr, Paulus hat nur für die Heiligen gebetet am Dienstagabend um 8 Uhr und um 9 Uhr hat er sie alle wieder vergessen? Nein, ich lese euch mal vor, wie der Mann gedient hat. Philipper 1, Vers 7. So ein wunderbares Vorbild. Philipper 1, Vers 7 sagt er, wie es ja recht ist, dass ich dies von euch allen denke, weil ich euch im Herzen habe. Aber wenn du Paulus in Gedanken triffst, woran denkt er? Er denkt an die Heiligen in Ephesus, die Heiligen Kolosse, an die Heiligen, die er noch nicht mal gesehen hat, in Laodicea. Und was macht er? Er betet für sie. Woran denken wir, wenn wir Auto fahren? Woran denken wir, wenn wir einkaufen gehen? Woran denken wir, wenn wir in der Arbeit sind? Denken wir an die Heiligen? Sind wir hier? Oder sind wir irgendwo hier? Oder ganz da oben? Wir sollen alle Zeit hier sein. Dem Herrn sagen, Herr, ich möchte ein Priester sein, der alle Zeit vor dir steht im heiligen Ort. Ja, das sagt er davor in Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Jetzt kann man sagen, ja, Paulus, du hast ja nicht gearbeitet, du warst vollzeitig, du hast nicht so viel zu tun gehabt wie ich. War das der Grund? Dir ging es besser? Wo war Paulus im Philipperbrief? Im Gefängnis. Woran würden wir denken, wenn wir im Gefängnis in Ketten sitzen, mit dem Tod vor Augen? An die Heiligen oder an die aufgeriebene Haut? Erstaunlich, ja? Wie ist das möglich? Es ist durch den Geist. Es ist wirklich durch den Geist. Amen. Lobe den Herrn. Möge der Herr uns alle in diesen Ort hineinbringen. Und Hesekiel 37, ich will den Vers noch lesen, Vers 10. Dann sagt er, weissagt er wieder, wie ihm befohlen wurde. Und dann heißt er, kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Das ist, wofür wir da sind. Zion, die Priesterschaft ist auch eine Armee. Die Priesterschaft ist eine Armee. Ein sehr, sehr großes Heer. Amen. Halleluja. Seid ihr alle Kämpfer? Soldaten Christi Jesu? Lobe den Herrn. Ich sage euch, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, zu diesem Heer zu gehören. In Auferstehung mit dem Herrn zu leben. Jeden Tag diese Speise zu essen. Und diese Speise macht sehr viel aus, ob wir in Auferstehung leben. Also wenn ich jeden Tag mir ein Fußballspiel anschaue und danach noch die Nachrichten und dann lese ich einen Vers und gehe zu Bett. Meinst du, ich kann in Auferstehung leben? Ich sage euch, es ist unmöglich. Es geht nicht. Diese Brote, Tobi hat mal so ein Brot gebacken. Ja? Das war so groß, sein Backblech hat nicht gereicht für ein ganzes Brot. Es war ein halbes für ein Brot, ein Backblech. Und so reichlich sollen wir wirklich vom Herrn essen. Amen. Wir können mal unser Alltag anschauen. Wie oft essen wir vom Herrn, essen vom Wort, denken darüber nach. Und wie oft essen wir irgendwas anderes, meine geistliche. Und daran kannst du schon ganz viel merken, wie wir in Auferstehung leben. Ja? Und meine Erfahrung in diesen Tagen war auch, je mehr man seinen Sinn auf das Wort des Herrn richtet, desto einfacher ist es, in Auferstehung zu leben. Desto einfacher ist es. Lob den Herrn. Dann, wenn du aufstehst in der Nacht, woran denkst du? Ah, Herr, der Räucheraltar. Das Erste, was du machst, wenn du aufstehst, ist, schlägst nochmal die Bibel auf. Wie war dieser Vers noch einmal? Herr, bring mich in die Erfahrung. Das ist wunderbar. Wir haben hier 12 große Brote. Amen. Wenn wir die essen, dann sind wir wirklich ein großes Heer. Amen. Lob den Herrn. Ja, und was macht dieses Heer? Ein Heer, das geht nicht irgendwo spazieren. Ja? Ein Heer, das kämpft. Und dafür ist dieser Räucheraltar. Dieser goldene Räucheraltar ist für den geistlichen Kampf. Amen. Seid ihr alle im geistlichen Kampf? Jeden Tag? Woran merkt man, dass jemand wirklich im geistlichen Kampf lebt jeden Tag? Simon, was würdest du sagen? Eine Bibelstelle. 2. Korinther 2, Vers 11. Hat mir gezeigt, woran man wirklich merkt, dass jemand an diesem goldenen Räucheraltar dient. Sagt Paulus, er sagt, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Wenn du siehst und erkennst, was der Feind tut, um gegen die Gemeinde zu kämpfen, dann bist du wirklich einer, der im geistlichen Kampf ist. Ja? Wenn man merkt, wenn man eine Reaktion hat, wenn es in der Gemeinde nicht so vorangeht, wie es vorangehen sollte, dann zeigt es, du stehst wirklich an diesem Räucheraltar. Weil dir ist nicht unbewusst, was diese Schlange im Sinn hat. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch wissen, was dieser Feind heute macht. Wenn du nicht weißt, was dein Feind macht, wie kannst du den Krieg gewinnen? Wisst ihr, warum Israel und die USA so schlagkräftig kämpfen? Weil sie genau wussten, was alle ihre Feinde machen. Wie war es möglich, dass der erste Schlag in diesem Krieg die ganze Führungsriege ausgelöscht hat? Weil sie genau wussten, wann die Leute aufstehen, wo die schlafen, wann die ins Bett gehen, was sie essen, wo sie essen, wann sie über welche Kreuzung fahren, welches Auto die fahren. Die wussten alle Ampelschaltungen im Iran. Diese Intelligence, die sie hatten, hat sie dazu befähigt, den Feind so auszuschalten. So, wir brauchen keinen Geheimdienst dieser Art. Aber der Heilige Geist und unser Gott weiß alle Dinge. Der Herr weiß alle Dinge. Und wenn wir im Geist leben, meinst du, der Herr wird dich nicht wissen lassen, was der Feind tun möchte? Meinst du, wir sind ganz im Dunkeln und oh, auf einmal ist einer nicht mehr in der Gemeinde. Warum kommt der nicht mehr? Und da ist der Nächste nicht mehr in der Versammlung. Und warum ist der immer stumm und so tot und der, da geht es auch nicht voran und man wundert sich nur und weiß nicht warum. Dann sind wir nicht an diesem Räucheraltar. Wenn wir an diesem Räucheraltar sind, dann ist uns bewusst, was diese Schlange tut. Und dann kannst du auch gezielt dagegen schießen. Dieser ganze Krieg da muss uns ein Verständnis geben vom geistlichen Krieg. Amen. Wir wollen genau so lernen, durch den Geist zu kämpfen. Und diese Schlange, die schläft nie, oder? Meint ihr, der Satan geht schlafen? Er schläft nicht, leider. Das wäre schön, ja. Aber lobt den Herrn, der Herr schläft auch nie. Amen. Und wenn wir lernen, im Geist zu leben, dann können wir genauso durch unser Gebet diesen Feind heute zerstören. Amen. Dann können wir auch Raketen schicken, geistliche Raketen. Sagen, Herr, schicke diesem Teufel noch einmal eine Rakete mehr. Amen. Habt ihr so schon mal gebetet? Nicht, hä? Amen, können wir jetzt machen. Weil er kämpft alle Zeit gegen die Gemeinde des Herrn. Ich meine nicht, dass er kämpft, unsere Jugend zu verschlingen. Warum gibt es so wenig junge Leute heute in den Gemeinden? Unter den Christen, es ist oft so, bis die Kinder 10 sind, sind sie da. Und zwischen 10 und 25 kommt eine große Lücke und dann kommen einige wieder. Und was passiert dazwischen? Der brüllende Löwe hat sie verschlungen. So was sollen wir machen? Jeden Tag 1-2 Stunden mit ihnen die Bibel lesen. George, ist das der Weg? Jeden Tag nimmst du jetzt Jonas. Sagst du ihm, Jonas, heute Morgen 1/2 Stunde Bibelverse auswendig lernen. Heute Mittag noch einmal. Und du darfst nur die Bibel lesen. Kein anderes Buch. Und du musst in 7 Versammlungen in die Woche gehen. Und dann wird Jonas ganz brennend. Wenn er es freiwillig macht, ja. Aber wenn er dir nach einem halben Jahr oder Jahr sagt, mein Leben ist so eine Wüste. Das habe ich gehört von jemandem, wo es so war. Meinst du nicht, sobald sie können, laufen sie davon? Ist das der Weg? Natürlich brauchen sie das Wort, aber wenn wir nicht beten, alle Zeit beten, wie wird der Herr den Sieg geben? Wisst ihr, dieser Räuchertal ist ein ganz großes Geheimnis. Wieso gibt es den überhaupt, habe ich mich gefragt. Gott kann doch alle Dinge tun. Aber es ist so ein Geheimnis, dass Gott sagt, ich tue es nicht, es sei denn, ihr betet für meinen Willen. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott tut es nicht, es sei denn, wir beten dafür. Gott kann lange warten, Gott hat Zeit. Weißt du, wenn die Heiligen absterben, geistlich absterben und es nicht vorangeht, meinst du, Gott wird es einfach so aufhalten und nichts machen und alles machen alleine? Weißt du, Gott hat Zeit, Gott kann warten, bis es zum römischen Katholizismus geht, kann er warten. Bis er sagt, dort sind die Tiefen Satans vorhanden. Er wartet, er wird es nicht wenden. Warum nicht? Weil er es nicht wenden kann? Nein, Gott wartet auf Menschen. Gott wartet darauf, ob es irgendjemand gibt, der an den goldenen Räucheraltar geht und ihn mal erinnert und sagt, Gott, du wolltest doch eigentlich eine herrliche Gemeinde haben. Wenn niemand hier hingeht, jeden Tag und ihn erinnert, du willst doch eine herrliche Gemeinde haben, dann wird es keine herrliche Gemeinde geben. Bis zu dem Tag, dass ich jemanden finde, der da hingeht und dafür bittet. Es ist so, Gott wird das nicht ändern. Wenn du willst, dass deine Familie für den Herrn gerettet wird, dann geh jeden Tag an den Räucheraltar und sag ihm, Herr, du willst doch alle Menschen retten. Das ist der Weg. Wenn wir wollen, dass alle erweckt sind, dann ist der einzige Weg, jeden Tag an den Räucheraltar zu gehen, sich zu reinigen von der Welt, das Wesen Christi zu gewinnen am Brandopferaltar, das ist ganz wichtig. Ja? Schaubrote essen, Licht vom Herrn zu bekommen, Auferstehung zu leben und vor ihm zu bitten, zu klagen, zu danken, zu loben und sagen, Herr, baue deine herrliche Gemeinde. Das ist der einzige Weg. Zum Beispiel Hesekiel 22, Vers 30. Ich lese Vers 29. Hesekiel 22, Vers 29. Da heißt es, das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub. Es unterdrückt die armen Bedürftigen und den Fremdling misshandelt es gegen alles Recht. Es sieht furchtbar aus. Ja? Und dann sagt Gott, und ich suchte unter ihnen einen Mann, nur einen, der die Mauer zumauern. Und vor mir, dieser Altar steht vor ihm. Es ist nicht irgendwas, was du da draußen tun kannst. Hier ist das Allerheiligste. Ja? Hier wohnt Gott. Du bist direkt vor ihm. Du bist im Austausch mit ihm. Ja? Du hörst, was er sagt. Er zeigt dir, worum es geht. Und dann stehst du dafür ein. Ja? Und dann sagt er, suchte einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Wisst ihr, wenn es in unseren Häusern an Rettung mangelt, in unseren Familien, dann sollen wir uns fragen, sind wir oft genug an diesem Altar gewesen? Haben wir wirklich vor dem Herrn gerungen und geklagt? Herr, rette meine Familie. Rette mein Haus. Rette die Menschen. Rette alle Heiligen. Ja. Das ist, was der Herr sehen möchte. Gott möchte sehen, dass das, was in seinem Herzen ist, auch in unserem Herzen ist. Und wenn wir ihn dann treu und beständig erinnern, dann wird er es auch tun. Amen. Und das hat er gesagt und nicht ich. Ja. Wenn er hier einen Mann gefunden hätte, er hätte es nicht getan. Ja, ein anderes Beispiel habe ich die Tage gelesen, Samuel. Das Volk wurde 20 Jahre lang unterdrückt von seinen Feinden. 1. Samuel 7. 20 Jahre, das ist lang. Du bist nicht mal 20. Stell dir das mal vor. 20 Jahre lang, immer unterdrückt. Und Gott hat nichts gemacht. Gott hat zugeschaut. Und dann fingen sie an, zum Herrn zu schreien. Und dann hat der Herr gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann rette ich euch. Für Gott zu retten ist so einfach. Es ist so einfach. Aber er macht es nicht, es sei denn, irgendjemand von den Menschen wacht auf, reinigt, heiligt sich, wird lebendig und geht hinein und sagt ihm, Herr, bitte tu es. Amen. Als ich in der Schule war, so wie ihr, ne, 15, habe ich jeden Abend, bin ich auf meine Knie und habe dem Herrn gesagt, Herr, rette meine Klasse. Jeden Abend. Und manchmal wollte ich nicht beten, ich habe gesagt, heute bin ich zu müde. Und ich ging ins Bett und ich konnte nicht schlafen. Nachdem ich eine halbe Stunde im Bett lag, habe ich gesagt, okay, dann bete ich lieber doch. Und dann werde ich doch schlafen. Und so war es. Habe ich gebetet, danach konnte ich wunderbar schlafen. Viele wurden gerettet. Ja? Also, ich glaube, so fast 8 oder 9. Ja? Ein Freund von mir, der wurde auch zu der Zeit erweckt. Und da haben wir zusammen gebetet. Und unser Hauptthema am Sportunterricht war der Glaube. Es war wunderbar. Wir standen vor dem Sprung und haben uns über die Bibel unterhalten. Es war eine wunderbare Zeit. Ja. Der Herr, für den Herrn ist niemand zu jung und niemand zu alt. Für den Herrn geht es um unseren Zustand. Sind wir rein? Sind wir heilig? Der Räucheraltar steht hier. Ja. Der Räucheraltar steht nicht da draußen. Wir brauchen eine Rettung, wir brauchen eine Reinigung, Heiligung. Aber hier möchte Gott gerne mit uns Gemeinschaft haben und mit uns so zusammenarbeiten für seinen Plan. Und wir können auch große Dinge von ihm erbitten. Wir sollen von ihm erbitten, dass er diese teuflischen Regime völlig zunichte macht. Kurz bevor, als das losging, habe ich Herrn gesagt, Herr, zerstöre diese Regierung da. Und dann kurz danach hat man gehört, sie sind alle ausgelöscht worden. Lob den Herrn. Sie waren wirklich furchtbar gegen Gottes Volk. Ja, wir können wirklich alles, was der Herr uns sagt, deshalb der Räucheraltar steht direkt vor dem Herrn. Alles, was der Herr uns sagt, dafür möchte er, dass wir einstehen. Wir machen uns nicht unsere eigenen Gedanken, wir wünschen uns nicht irgendwas im Gebet am Räucheraltar. Wir sind eins mit dem, was er will. Amen. Und dann wird er es auch tun. Und die Tage habe ich eine Geschichte gelesen, in 2. Könige 3, wo 3 Könige mit ihren Armeen in der Wüste ohne Wasser verloren waren. Und alle waren am Verdursten, Soldaten und Tiere, 3 Armeen. Und dann gingen sie zum Propheten Elisa und haben gefragt, was kann Gott uns nicht helfen? Und dann hat Elisa gesagt, okay, ja, weil einer unter euch 3 Königen gut ist, wird Gott euch helfen. Einer war gut, wegen den anderen hätte er nicht geholfen. Und dann hat er gesagt, er wird ohne Wind und ohne Regen euch so viel Wasser kommen lassen, dass ihr alle zu trinken habt über Nacht. Und dann sagt er noch, und das ist ein leichtes für den Herrn. Wow, als ich das gelesen habe, in Englisch heißt, and that's an easy thing. Hat Elisa gesagt, and for God, that's an easy thing. Ich sage, wow, kenne ich Gott? Habe ich mich gefragt. Wenn wir wirklich hier im heiligen Ort leben und am Räucheraltar dienen, und da war Elisa, dann kannst du sagen, das ist ein leichtes Ding. Gott wird euch allen Wasser geben. Und kurz danach, beim nächsten Krieg, ja, kam die ganze Armee, um ihn zu fangen, der Aramäer, weil er alles wusste, was bei den Feinden passiert. Elisa war wirklich einer, der lebte hier die ganze Zeit. Es ist wirklich wunderbar, seine Geschichte. Und der König von Aram war so böse, weil alles, was er mit seinen Generälen bespricht, wusste Elisa. Er lebte vor dem Herrn. Der eine General sagte ihm, es ist egal, wem du sagst, alles, was du in der Kammer sprichst, weiß der Prophet. Und dann kommt eine ganze Armee, um den Mann zu fangen. Gell? Und wie kämpft er? Wird er nervös? Nein, er sagt zu seinem Knecht Gehasi, mach dir keine Sorgen, mit uns sind mehr als mit ihnen. Und er sieht die ganze Heerscharen von Feuer um die Stadt herum. Und dann betet er und die ganze Armee wird blind und er führt sie wie ein kleines Kind nach Samaria, in die Hauptstadt. Und dort sagt, betet er wieder, alle ihre Augen gehen auf und der Krieg ist gewonnen. Das ist ein Beispiel, wie mächtig das Gebet eines Gerechten ist. Wenn wir diesen Weg der Heiligung und des Lebens im Geist wirklich ernst nehmen und mit Gott in Gemeinschaft leben, er wird Dinge tun, die wir uns heute alle nicht vorstellen können und die in seinem Willen sind. Er wird die Gemeinde herrlich machen. Amen. Voller Leben und voller Auferstehung. Dafür ist diese Priesterschaft und dieser Räucheraltar da. Und ein wunderbarer Aspekt noch bei diesem Räucherwerk, was hier aufsteigt, ist, immer zum Räucherwerk kommt das heilige Salböl. Das geht immer zusammen in 2. Mose 30 und in den ganzen Büchern Mose. Das heißt, der Heilige Geist stärkt dich zu beten. Es kommt immer das Salböl herab auf den, der betet am Räucheraltar, der sich um Gottes Anliegen kümmert. Das ist ein goldener Altar. Hier geht es nur um Gottes Anliegen, okay? Da geht es nicht um einen Schnupfen oder so. Es geht um das, was Gottes Reich betrifft. Ja? Das, was Gottes Reich betrifft. Und wenn wir hier dienen, dann gibt es das Salböl, das herabfließt auf den, der betet. Das ist, was Römer 8 sagt. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Der Geist wird uns helfen, so zu beten. Und in dem Salböl sind lauter Gewürze drin, die gesund machen, ja, die dich heilen. Wie so eine Salbe, wenn du irgendeine Krankheit hast, dann wirst du gesund. Und ich will damit sagen, wenn wir solche sind, die auch für die Heiligen hier kämpfen im Gebet. Du wirst so viel vom Heiligen Geist gesalbt, du wirst die Heiligen nicht mehr kritisieren können. Du wirst die Heiligen nicht mehr richten. Weil dieses Salböl kommt auf dich herab und heilt dich von aller Kritik, von allem irgendwas, was dich stört, auch von allem, was vielleicht gewesen war. Du kannst es alles vergessen. Warum? Weil du stehst ein für die Heiligen. Das ist ein sehr gesegneter Dienst. Und deshalb sagt Paulus, diese ganze Waffenrüstung von Epheser 6, ja, die die Gemeinde anziehen soll, wie zieht sie sie an? Durch alles Gebet und Bitten, indem wir im Geist beten für alle Heiligen. Wenn wir alle für alle Heiligen beten, ich sage euch, der Teufel hat null Chance. Null. Für Gott Satan zu vernichten, it's an easy thing. Er macht es nur durch den Hauch seines Mundes. Kannst du dir vorstellen? Er macht nur so und der Teufel ist vernichtet. Aber Gott will sehen, ob wir das auch wollen. Gott wird darauf warten, ob wir es auch genauso wollen. Und wenn wir es nicht wollen, dann wird der Feind tun und wüten und dies und das und er kann so viel machen, wenn wir nicht wirklich hineingehen zum Räucheraltar. Und deshalb lasst uns wirklich füreinander beten. Wenn es Probleme gibt in Beziehungen, Ehe, mit den Kindern, unter den Heiligen, egal welche Art von Beziehung, Judas gibt einen wunderbaren Weg. Judas 1, Vers 20 sagt er, ihr aber Geliebte, wow, so eine Liebe in dem Bruder, weil alle Heiligen so gut sind? Gab es keine Probleme zur Zeit von Judas in der Gemeinde? Ich glaube, Judas war einer, der war hier. Der war so gesalbt, wenn er die Heiligen sieht, sagt der Geliebte. Es ist in seinem gewirkt durch den Herrn. Ja? Sagt er, ihr aber, Geliebte, baut euch auf in eurem heiligsten Glauben. Und wie? Indem ihr im Heiligen Geist betet. Amen. Das ist der beste Weg. Wenn du ein Problem mit irgendjemand hast, irgendwas stört dich, fang mal an, für ihn zu beten. Aber im Geist. Gell? Wenn man hier draußen betet oder hier, keine Garantie. Ja? Dann wirst du schimpfen und klagen im Gebet. Aber meine Erfahrung ist immer, selbst wenn ich mich manchmal sehr geärgert habe, je näher ich zum Herrn komme, dann fängt an, das Licht auf mich zu scheinen. Dann richtet der Herr mich und sagt, schaff das weg, tu das raus, das ist gefallen, das gefällt mir nicht. Und dann noch eins obendrauf, auf einmal fängt man an, für die anderen zu beten, in der Liebe des Herrn. Ist ja dieser Weg, das ist ein Priesterdienst jeden Tag. Nicht nur ab und zu mal, ja. So werden wir aufgebaut, ja. Und dann haben wir Barmherzigkeit. Lobt den Herrn, ja. Und letzter Punkt, um uns alle zu ermutigen, Lukas 18. Der Herr hat in Lukas 18 noch ein Gleichnis gegeben. Vers 1 heißt es, dass wir alle Zeit beten und nicht müde werden sollen. Amen. Denn das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ja. Du brauchst 12 Schaubrote, um hier zu dienen, ja. Sonst wirst du müde. Dann siehst du, oh, der Herr geht voran, aber nach einer Woche hört das Gebet auf. Dann ist man wieder verstrickt und abgelenkt und irgendwo hängt man fest. Aber Lukas 18, Vers 1 will uns der Herr ermutigen, dass wir alle Zeit beten und nicht müde werden sollten. Und wir sollten alle wissen, Satan kämpft gegen dieses Gebet. Vor nichts hat der Teufel mehr Angst als vor dem Dienst am goldenen Räucheraltar. Und der Beweis ist Daniel 6. Warum kam Daniel in die Löwengrube? Sophia, was hat er gemacht? Sag's lauter. Gebetet, und zwar am goldenen Räucheraltar. Daniel hat im Geist gebetet. Und was war die Konsequenz? Er musste in die Löwengrube. Damals, Daniel 6, ging alles darum, das Gebet zu stoppen. So, wenn wir jetzt alle ermutigt sind, zu beten am goldenen Räucheraltar, wir müssen jetzt schon unseren Sinn darauf richten, es wird Widerstände geben. Aber das ist gut so, weil dann werden wir trainiert. Amen. Und wir haben hier viel Speise, wir haben Licht vom Herrn, wir haben ein Waschbecken, wir haben viel Speise vom Brandopferaltar. Der Herr versorgt uns als Melchisedek, dient uns mit Brot und Wein, damit wir da jeden Tag weiter dienen können. Lass den Feind toben, wir bleiben am goldenen Räucheraltar. Amen. So wie Daniel, was meint er, hat er gemacht in der Löwengrube? Weiter gebetet. Davor war er in seinem Zimmer, jetzt war er in der Löwengrube, danach war er wieder im Zimmer. Der, mit Sicherheit. Ne? Der Mann war im Heiligtum, der war im Gebet, an alle Löwen. Der Engel kam mit, ne? Hat ihn frei gemacht zum Gebet. Wir müssen dem Herrn sagen, Herr, mach mich frei zum Gebet. Amen. Wirklich, wir müssen sogar manchmal beten dafür, dass wir Zeit finden zu beten. Dass unsere Gedanken zur Ruhe kommen. Ja, weil deine Gedanken, die kreisen überall. Aber hier, sie kommen zur Ruhe vor dem Herrn. Damit du wirklich beten kannst und den Feind triffst im Gebet. Halleluja. Und dann ermutigt uns der Herr in Lukas 18, Vers 7, sollte Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen? Amen. Tag und Nacht zu ihm schreien. Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Bestimmt nicht. Dann sagt er, ich sage euch, er wird ihnen ihr Recht schaffen in Kürze. Also so viel Ausdauer braucht man auch nicht. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf Erden. Wird er unter uns welche finden, die da hineingehen? Glauben heißt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Im Geist, im Leben, im Licht. Amen. Und wenn wir das tun, ist der Kampf gewonnen. Amen. Dann kommt Zion. Das ist wirklich die Wirklichkeit von Zion heute. So, wenn wir so alle Zeit vor dem Herrn stehen, in Auferstehung, wohlgenährt, gefüllt mit ihm, dann sagt Paulus, unsere Waffen sind mächtig bei Gott. Was konnte die Gemeinde in der Apostelgeschichte aufhalten? nichts. Keine Regierung der Welt. Keine Ketten, keine Gefängnisse, nichts. Weil es war eine Gemeinde, die hat gebetet. Im Geist und vor dem Herrn. Das könnt ihr mal durchgehen, wie oft in der Apostelgeschichte das Gebet des Plan Gottes weitergebracht hat. So eine Gemeinde möchte der haben. Deshalb heißt es, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Nicht ein Haus der Predigt, ein Bethaus unter allen Völkern. Halleluja, doch der Herr stärke uns heute, Zion zu sein. Amen.